Taibo, Taibo.
Herzlich willkommen, liebe Awakening Man Familie. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit für dich und dein Wohlempfinden nimmst. Welche Rolle spielst du in deinem Leben? Und woran hältst du fest, was dich vielleicht aus der Vergangenheit geformt hat? So viele Männer da draußen gehen einen Weg, der relativ unbewusst stattfindet. Doch auch wenn es bewusst wird, an wen schauen wir auf? An wen orientieren wir uns? Und wie sehr glauben wir, das zu sein, was wir gerade wirklich sind? Und verschließen uns davor vielleicht dem Unbekannten vor dem Potenzial an neuen Möglichkeiten? Der heutige Mann ist ein Mann mit einem ganz großen Herzen. Und dieses Herz hat sich im Laufe seines Lebens natürlich geformt und bewegt. Und auch er selbst ist in eine Rolle gefallen und hat sich dort auch ausgelebt. Er selber ist Pianist und Komponist. Doch was geschieht, wenn neue Interessen, neue Perspektiven gesammelt werden? Das Alte verlassen und nur das Neue ansteuern? Oder ist es vielleicht sogar möglich, beide Welten miteinander zu verbinden, um nichts aufzugeben, sondern um aus dem Alten etwas zu schaffen, was so vielleicht noch etwas neuer ist? Und so begrüße hier mit einem energetischen Applaus aus deinem ganzen Herzen David Jani. Hello.
Ich grüße dich, Robin.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns die Zeit nehmen, um hier diesen Raum zu öffnen und miteinander zu fließen. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch und dich hier im Podcast zu haben.
Ich freue mich auch auf dieses Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird.
Bevor wir diese Entwicklung zulassen, lasst uns doch noch einmal gemeinsam hier ein Fundament schaffen für diesen Raum, den wir gemeinsam in diesem Augenblick miteinander genießen. Und dafür lade ich dich ein, einmal die Stopp-Taste zu drücken, sodass du die Möglichkeit hast, einmal durchzuatmen, einmal zu spüren, wie fühle ich mich gerade. Und wenn du gerade im Straßenverkehr bist oder deine Aufmerksamkeit im Außen benötigst, dann erlaube dir, dein Bewusstsein noch mehr auf die innere Welt zu schärfen. Und falls es dir möglich ist, deine Aktivität zu stoppen, dann halte hier inne, atme gerne einmal tief ein. Und wenn du deine Augen schließt, dann kannst du dies mit deiner Ausatmung verbinden. Und dann erlaube dir hier in der Ruhe und in der anscheinenden Leere das Potenzial dieses Momentes in dir zu verzeichnen. Egal, was sich dir zeigt, es darf jetzt einfach da sein. Es darf hier gemeinsam mit uns sitzen, stehen, laufen und sich bewegen. Und so lausche unseren Worten und sei präsent mit deinem Herzen. Lieber David, was hat sich dir gezeigt, wo du deine Augen geschlossen hast? Was ist momentan sehr präsent in deinem Leben?
Ich nehme immer wieder sehr viel Licht im Herzraum wahr und spüre das Bedürfnis, dieses Licht nach außen zu tragen. Und wenn ich mir die Menschen anschaue, die mir so begegnen, sehe ich auch in ihren Augen und in ihrem Herzen immer wieder genau dieses gleiche Licht. Und das bestärkt mich, macht mich froh. Und gleichzeitig sehe ich auch viel Leiden, was sich auch in den Augen widerspiegelt und vielleicht auch ein Spiegel meiner selbst ist, weil ein Leben auf dieser Erde ja nicht immer leicht und lichtvoll einem vorkommt.
Danke dir fürs Teilen. Damit hast du mir etwas den Moment wieder gespiegelt, wo wir uns einander begegnet sind. Wir hatten das Privileg, dass wir einander Zeit teilen konnten. Und das, was du gesagt hast, dass die Augen so ein starkes Portal sind, so eine große Fläche der Reflexion meiner Innenwelt. Und vor allem, dass es uns auch gegenseitig erinnert, dass wir Menschen sind, dass habe ich durch deine Worte in mir verzeichnet, sodass ich es so schön finde, wenn ich mir selber erlaube, mit allen meinen Anteilen da zu sein. Und das kann jetzt ausschauen, dass Euphorie und Fröhlichkeit mich durchströmt und in den nächsten Minuten vielleicht sich ein anderes Gefühl zeigt. Und so darf ich hier heute gemeinsam mit dir sein und freue mich, dass wir hier uns so ehrlich und verletzlich zeigen können und einfach mal schauen, in welche Gefühlswelle uns wir hier miteinander begegnen. Und bevor wir dies tun, David, magst du dich vielleicht einmal vorstellen, magst du uns einmal mitteilen und von dir berichten, wer du überhaupt bist und was du erlebt hast, dass du jetzt hier gemeinsam mit mir sitzt?
Also wie du es schon im Intro ja erwähnt hast, bin ich in diesem Leben in die Rolle des Musikers geschlüpft. Ich bin durch und durch Musiker, empfinde mich auch als Musiker. Musik ist die Sprache meiner Seele, die Sprache, in der ich mich schon als kleines Kind ausdrücken konnte und wollte. Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Klavier zu lernen und wusste direkt, hier bin ich angekommen. Das ist mein Medium, mein Sprachrohr. Und von Anfang an war auch das Bedürfnis da, nicht nur die Musik der großen Meister kennenzulernen. Also ich hatte eben eine ganz tiefe Liebe für die klassische Musik, die ich dann im Laufe der Jahre aufgesogen habe und studiert habe. Aber ich hatte auch das Bedürfnis, selbst Musik zu erschaffen, zu komponieren. Und das habe ich dann irgendwann zum Beruf gemacht. Also ich hatte das Glück, einen sehr, sehr guten Klavierlehrer zu haben in Luxemburg, wo ich aufgewachsen bin, und 2 wunderbare Eltern, die mich auf diesem Weg unterstützt haben. Und so kam die Musik immer mehr in mein Leben, sodass sie dann eben halt auch ganz früh zum Beruf wurde für mich. Ich habe mit 16 mein Debütkonzert gespielt in Luxemburg mit Orchester, ein Klavierkonzert von Franz Liszt, ein sehr großer klassischer Komponist. Und parallel dazu habe ich aber auch schon meine Musik komponiert. Und in den Jahren, die folgten, also recht früh, habe ich dann gemerkt, dass ich eine Entscheidung treffen will bzw. muss, weil Komponieren nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und die Meisterwerke der Klassik richtig, richtig gut zu spielen, was ich damals auch gemacht habe, das nimmt auch sehr, sehr viel Zeit. Und beides zusammen war etwas schwierig und ich habe dann mich bewusst dafür entschieden, mich ganz meiner eigenen Musik zu widmen. Ich habe zwar immer noch Klassik gespielt und ich mache es jetzt auch ab und zu noch, aber sehr selten. Also ich komponiere also quasi seit meinem 13. Lebensjahr und bis heute. Begleitet wurde das Ganze immer von einer spirituellen Sehnsucht, die ich als Kind natürlich als solche noch nicht begreifen konnte oder artikulieren konnte. Aber für mich war eben Musik nicht nur Heimat, weil sie schön ist und meine Gefühle berührt hat oder mir geholfen hat, etwas zum Ausdruck zu bringen, was ich mit Worten nicht hätte tun können. Aber ich glaube im Nachhinein, dass die Musik auch so ein spiritueller Raum war bzw. ist, in dem ich mich finden konnte und in dem ich eine Verbindung ganz bewusst herstellen konnte zum Göttlichen oder zu Gott, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Suche hat dann viele Formen angenommen. Ich bin halt in Luxemburg aufgewachsen. Das war damals in den 80er Jahren traditionell katholisch. Das ist heutzutage alles schon sehr viel anders. Religion hat aber trotzdem bei uns keine große Rolle gespielt im Elternhaus. Und so habe ich dann als Jugendlicher angefangen, mich mit östlichen Philosophien zu beschäftigen und ein bisschen auch in die Esoterik hineinzuschauen, um dann nach einigen Jahren für mich zu entscheiden, dass ich erstmal als Christ leben möchte, weil ich dachte, ja, ich bin hier in Europa in einem christlichen Kulturkreis und hier gibt es bestimmt auch sehr viel zu entdecken und ich fing an, in der Bibel zu lesen und mich mit Jesus zu beschäftigen und bin dann tatsächlich aktiv Christ geworden. Und das habe ich über viele Jahre auch so praktiziert, aber gleichzeitig war ein essentieller Teil meiner Sehnsucht damit nicht gestillt. Und das war diese stille Meditation. Man kann das zwar auch im christlichen Glauben natürlich praktizieren, aber ich habe den Zugang leichter gefunden über Zen-Meditation, die ich dann über Jahre für mich im Stillen praktiziert habe. Und ich war auch immer auf der Suche nach konkreten Techniken, die mir erlauben, auch mit dem Körper zusammen in diese Gegenwart eintreten zu können und mir selbst ein Fundament zu schaffen, wo ich mich auch dem Leben und all seinen Anforderungen gewachsen fühle. Und im Laufe der Jahre, vielleicht war es ein Resultat des Meditierens, habe ich immer mehr Abstand gewonnen vom christlichen Glauben und habe Yoga für mich entdeckt. Auch damit kam ich schon als junger Mensch in Berührung. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Sonnengrüße mit 18 oder 20 gemacht, aber ich habe diesen Weg nicht so vertieft. Das habe ich dann erst so vor 6, 7 Jahren angefangen, tiefer hineinzugehen und auch in die Yoga-Philosophie einzutauchen. Ich rede ziemlich viel. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass ich Musiker bin und als Musiker mein Leben lang gewirkt habe. Aber dahinter steckt dann auch immer wieder die Suche nach Gott, nach dem Sinn und nach Möglichkeiten, mich tief mit diesem göttlichen Licht in mir zu verbinden. Und in den letzten Jahren habe ich da ganz, ganz viel Schönes für mich in der Yoga-Philosophie und in der Yoga-Praxis entdeckt. Und irgendwann habe ich dann auch entschieden, dass ich eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen möchte, einfach für mich, um tiefer noch einzusteigen in die Philosophie, in den Schatz der Yoga-Welt. Und als ich dann diese Ausbildung abgeschlossen hatte, habe ich erfahren, dass direkt im Nachbarort ein Yogalehrer gesucht wurde. Und dann dachte ich, naja, vielleicht könnte ich es ja mal probieren. Und ich war etwas unsicher als Yogalehrer. Ich hatte ja noch gar keine Erfahrung, wohingegen ich als Musiker ganz viel Erfahrung hatte. Und so bin ich dann mit meinem E-Piano, ich hatte mir ja zuvor ein E-Piano gekauft, etwas unabhängiger auch zu sein, wobei ich es eigentlich bevorzuge, natürlich auch einen Flügel zu spielen, aber dann habe ich mein E-Piano mitgenommen, um mich so ein Stück weit vielleicht hinter dem E-Piano zu verstecken und das hat mir dann Sicherheit gegeben. Und so war meine erste offizielle Yogastunde direkt eine Klavier-Yoga-Stunde. Ich bin dann reingewachsen, auch in den Beruf des Yogalehrers, den ich dann parallel zum Beruf des Musikers ausgeübt habe, habe dann natürlich immer wieder ohne Musik unterrichtet. Allerdings habe ich gemerkt, dass diese Verbindung etwas ganz Besonderes ist und dass es sich lohnt, auch da tiefer hinzugucken. Und der Wunsch, diese beiden Welten zu verbinden, ist sehr stark gewesen von Anfang an. Und so hat sich im Laufe der Jahre da ganz viel daraus entwickelt. Und jetzt mittlerweile spiele ich nicht nur normale Konzerte und gebe nicht nur einfache Yogastunden und komponiere Musik, sondern ich gebe Klavier-Yoga-Stunden und habe auch ein Format entwickelt, das nennt sich Yoga-Konzert. Darüber kann ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Auf jeden Fall, das war jetzt so im Überblick mein Lebenslauf, was Musik und Yoga betrifft, was eben jetzt gerade im Moment in dieser Phase meines Lebens mich sehr erfüllt.
Yoga-Konzerte. Wer hätte diese Vision gehabt vor einigen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass diese wunderschönen Dinge zueinander fließen in einer Aktivität? Separat gibt es in beiden Kulturen natürlich immer den Wunsch, dass vielleicht nach dem professionellen Weg auch privat einfach ein Ausgleich geschaffen wird, dass der Körper genutzt wird in sportlichen Aktivitäten. Und so gibt es auch in der Yoga-Philosophie der Wunsch nach körperlichen Aktivitäten, nach den Asanas, auch mit dem Klang in Mantren und in Singkreisen einfach dort nochmal eine andere Anbindung zu spüren. Und du hast dieses so schön ineinander gewoben. Und der Weg bis dahin war natürlich auch sehr bewegend. Und du hast erzählt, mit 9 Jahren hast du angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und mit 13 hast du angefangen zu komponieren. Mich würde es sehr freuen, wenn du uns vielleicht einen kleinen Einblick schenkst, wie es denn jetzt rückwirkend für dich war, wie du diese spirituelle Anbindung und die Welle der Gefühle, die das Leben uns schenkt, mit der Musik reiten konntest. Durch diese wunderschöne Gabe, die du bekommen hast, dich an das Klavier zu setzen und zu komponieren, gab es immer die Möglichkeit, auch diesen Raum aufzusuchen, wenn gewisse Emotionen gesehen werden wollten. Wie war deine Erfahrung? Hast du das Gefühl, es gibt sogar noch heute Stücke, die dich aus deiner Vergangenheit begleiten?
Also auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich hätte mit 13 angefangen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe sogar schon etwas früher meine ersten Kompositionsversuche gemacht. Aber mit 13 ist das erste Stück entstanden, das mich bis heute begleitet und das ich in Konzerten spiele. Das ist eine kleine Berceuse. Das ist ein Wiegenlied. Und ich staune selbst darüber, wenn ich so zurückdenke, weil ich sehe mich noch in meinem Kinderzimmer am Klavier, wie dieses Stück entstand. Und ich dachte bei mir, ich schreibe ein Wiegenlied für die Kinder, die ich später mal haben werde. Ohne damals zu wissen, oder vielleicht wusste ein Teil in mir es, dass ich eines Tages 3 Kinder haben würde und das Vatersein eben auch für mich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens ist. Und ein anderes Stück, was mich bis heute begleitet und was auch ein Stück ist, worauf ich oft angesprochen oder angeschrieben werde, das ist Night of Tears. Das habe ich mit 16 komponiert. Das war eben eine Situation, in der ich sehr viel Schmerz in mir fühlte. Es war mein erster Liebeskummer. Ja, ich glaube, da sind wir alle durchgegangen. Ich hoffe, es stecke nicht so viel von unseren Hörern gerade drin. Liebeskummer, wir wissen, es kann sehr wehtun. Und für mich war eben die Musik mein Ventil, diesem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Medium eben hatte, weil durch dieses Stück habe ich dann diesen Schmerz sehr gut verarbeiten können. Und am Ende ist dann auch noch etwas Schönes rausgekommen, was ich bis heute in Konzerten spielen kann.
Es ist so schön, wenn aus der Vergangenheit weiterhin die Schätze mit in die Zukunft fließen und dass du aus diesem Schmerz, der damals zu dir kam, etwas geschaffen hast, diese Emotion genommen hast und kreativ daraus wurdest, sodass sie heute Menschen berühren und bewegen, sodass sie vielleicht auch in ihren Phasen, wo diese Musik zu ihnen kommt, genau davon unterstützt werden. Und du hast gesagt, du bist Vater und vor allem der Weg zum Vatersein ist natürlich auch eine Reise für sich. Und so hast du dich als Pianist in deine, ich sag jetzt mal, erste Rolle begeben. Und wie war es, dort in dir positioniert zu sein? Du bist in einem biologischen Körper geboren, der als Mann definiert wird. Und jetzt hast du einen Beruf gewählt, der so feinfühlig ist, der sehr viel Achtsamkeit benötigt, der vielleicht auch dich einfach in andere Szenen hineinversetzt hat. Wie bist du mit dem Thema Männlichkeit groß geworden und was konntest du dann auch deinen Kindern dadurch weitergeben?
Ich habe Männlichkeit jetzt als junger Mensch nicht so bewusst definiert oder wahrgenommen. Ich habe für mich halt festgestellt, dass ich mal einen Ticken mehr vielleicht über Gefühle reden wollte, als meine Freunde das tun wollten. Ich vermute, das liegt daran, dass ich als Künstler vielleicht einen etwas leichteren Zugang auch zu Gefühlen habe und es mir weniger schwer fällt, sie auszudrücken. Ich kann es sowieso durch Musik machen, aber auch über Wörter ist mir das relativ früh schon wichtig gewesen. Also wenn etwas war, was mich belastet hat, dann hatte ich das Bedürfnis, auch darüber zu sprechen. Und ich habe gemerkt, dass das bei meinen Kumpels vielleicht jetzt nicht unbedingt so war, wie es bei mir war. Und deswegen, ich glaube, das geht vielleicht vielen Männern so, war es für mich auch immer sehr schön, weibliche Freundinnen zu haben, weil ich da das Gefühl hatte, mich vielleicht besser verständigen zu können. Aber irgendwann sind die Grenzen so verschwommen, dass ich da keinen Unterschied jetzt mehr gesehen habe und mich jetzt nicht unbedingt darüber definiert habe, ob ich jetzt ein Mann bin oder gefühlvoll oder auch mal Härte zeigen kann. Für mich war es wichtig, immer so gut ich das kann, eben halt authentisch zu sein. Und ich glaube, da verbindet uns als Männer auch sehr viel mit Frauen, weil wir haben weibliche Anteile, Frauen haben männliche Anteile und am Ende es ist einfach sehr wichtig, dass wir authentisch suchen und immer mehr entdecken, wer wir wirklich sind und das zum Ausdruck bringen. Deswegen, ich finde den Titel deines Podcasts auch so schön, Awakening Man. Vielleicht machst du irgendwann noch einen zweiten Podcast, Awakening Mankind. Und dieses Aufwachen, ein Prozess, in dem viele von uns sich eben befinden. Wer sind wir? Wieso sind wir hier? Und du hast gefragt, wie ich meinen Kindern das vermittelt habe. Das ist ein sehr großes Kapitel, da könnte ich jetzt natürlich Stunden drüber sprechen. Kann auf jeden Fall sagen, dass es geht wahrscheinlich vielen so, wenn man Vater oder auch Mutter wird, hat man ganz hehre Ziele und große Ambitionen. Und ich habe mir damals gesagt, ich werde ein ganz, ganz toller, prächtiger Vater. Ich mache all die Fehler nicht, die meine Eltern gemacht haben. Und wie schnell habe ich gemerkt, dass ich immer wieder gescheitert bin an meinen edlen Vorsätzen, dass ich ungeduldig war, dass ich hart war, ungerecht. Und gleichzeitig habe ich trotzdem immer versucht, ein guter, liebevoller Vater zu sein. Und auch wenn ich jetzt über diese Schwächen rede, die da waren, war auch natürlich für mich ganz klar, dass ich meinen Kindern immer das Gefühl geben möchte, dass ich für sie als Vater da bin, dass sie auf mich zählen können, dass sie mit allem, was in ihnen ist, zu mir kommen können. Und ich glaube, das hat sich irgendwie gut auch durchgesetzt und manifestiert im Laufe der Jahre. Meine Kinder sind jetzt 18, 17 und 14. Wir haben ein sehr schönes Verhältnis. Und ich glaube, für Kinder ist es einfach wichtig, dass man sich als Eltern auch aktiv entwickelt und ihnen das auch so kommuniziert, dass auch wir Suchende sind und dass wir nicht von oben herab alles bestimmen wollen, alles besser wissen wollen. Natürlich haben wir auch manchmal eine Autorität darzustellen und müssen mal sagen, wo es lang geht. Aber gleichzeitig war es für mich sehr wichtig, meinen Kindern auch zu zeigen, dass ich Fehler habe, mir diese Fehler einzugestehen, sie um Vergebung zu bitten, wenn ich etwas falsch gemacht habe und so ein Stück weit mehr so auf Augenhöhe diesen Weg zu gehen. Weil wer weiß, wenn die Reinkarnationslehre zum Beispiel wahr ist, dann kann mein Sohn im letzten Leben meine Mutter gewesen sein und im nächsten Leben mein Vater oder mein Lehrer. Und wer möchte schon von oben herab behandelt werden? Und deswegen finde ich es sehr wichtig, diese Würde im anderen zu sehen, bei seinen eigenen Kindern, aber darüber hinaus natürlich in allen Menschen. Und vielleicht ist das ein Beispiel geliebter Männlichkeit? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, eine Mama hat die gleiche Aufgabe und wird es in etwas anderer Form hoffentlich auch so machen und etwas anderes den Kindern schenken, aber am Ende doch dieses Dasein und immer wieder mit dem Wunsch, die Kinder, den anderen Menschen zu sehen.
Authentizität, Präsenz, Raum halten, alles bewegt sich. Und wenn das Leben dann in den Extremen die Dynamiken freisetzen, dann kann es gut sein, dass wir alle uns dann doch etwas mehr verformen und in die ein oder andere Situation geraten, wo wir etwas tun, wo wir spüren, in einem anderen Zustand hätte ich anders gehandelt. Und so finde ich es so wichtig, dass wir ebenso auch mit den Kindern darüber sprechen, mit unseren Eltern, mit unseren Freunden und ja, mit unbekannten Menschen, einfach ehrlich zu sein, anstatt so zu tun, irgendwelche Rollen zu spielen, wo wir einfach eine tiefe Unzufriedenheit in uns verzeichnen. Und dies gibt auch ein wunderschönes Vorbild für die nächsten Generationen, die dann wieder ihre Aufgabe bewältigen werden, wenn sie selber Kinder bekommen und genau die gleiche Frage sich stellen. Wie möchte ich als Elternteil sein? Und so finde ich es sehr schön, dass du dein Ziel unter anderem daran gesetzt hast, authentisch zu sein und dass du ein guter Vater sein möchtest, solange du hier mit deinen Kindern zusammen auf diesem Erdball waltest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass deine Leidenschaft zur Musik natürlich auch Einfluss auf deine Kinder hatte und natürlich dann auch ihr gemeinsam irgendwo unbewusst oder bewusst dann etwas geformt habt, was dann wieder nach außen gegangen ist. Und so hast du irgendwann den Weg dann noch tiefer gefunden in die Philosophie des Yogas. Vielleicht durch die Unterstützung deiner Familie, dass sie dich so angenommen haben und gesagt haben, Papa, du musst nicht für immer Pianist sein, du hast auch noch andere Anteile in dir. Und so hast du gesagt, okay, ich forsche, ich gehe los. Und daraus ist ganz viel entstanden. Kannst du dich noch erinnern, wo so das erste Mal das Ganze in dir Klick gemacht hat, wo sich etwas bewegt hat, dass du gesagt hast, das Feld des Yogas, das interessiert mich schon sehr stark. Auf welcher Linie gehe ich jetzt? Bleibe ich Pianist? Werde ich Yogalehrer? Werde ich Guru? Gründe ich mein eigenes Ashram? Was ist da so in dir vorgegangen, dass du dann am Ende den Weg gewählt hast, wo du heute entlang gehst?
Ich würde mal sagen, dass ein entscheidender Punkt in meinem Leben war, als ich 30 wurde. Ich habe damals gemerkt, dass ich doch etwas unzufrieden war mit dem, was ich in meinem Leben erreicht oder nicht erreicht hatte. Und da kam zum ersten Mal der Wunsch, ein eigenes Album zu produzieren mit meiner Musik. Und etwas später kam eine andere Unzufriedenheit, die immer stärker wurde, war ich dann 34, 35, ich weiß nicht mehr genau. Das war mit meinem Körper. Also Männer, die jetzt über 30 sind oder über 40 oder noch höher, wissen, dass der schlanke Körper irgendwann nicht mehr einfach so schlank bleibt oder der gesunde Körper vielleicht irgendwann auch schwächelt, wenn man nicht gut danach schaut. Ich persönlich hatte das Gefühl, einfach nicht genug für mich zu tun, nicht genug in die Natur zu gehen, nicht gesund zu essen und habe so langsam angefangen, mich mehr um den Körper zu kümmern, dass ich anfing zu laufen, Sport zu machen, mich gesünder zu ernähren. Und ich habe wahrgenommen, dass das körperliche Wohlbefinden auch gekoppelt ist an das emotionale oder auch an das seelische Wohlbefinden. Und dass, wenn ich zum Beispiel ins Gebet gehe oder in die Meditation und ich bin gerade vollgegessen mit ungesunden Dingen oder ich hatte einen Tag, an dem ich mich überhaupt nicht bewegt habe, dann hat auch mein Gebet oder mein Dank oder was auch immer ich zum Ausdruck bringen möchte, ein Dialog mit dem Göttlichen, hat nicht die Qualität, die es hat, als wenn ich jetzt gut nach mir, nach meinem Körper geguckt habe und geatmet habe bewusst. Und irgendwie kam dann Yoga in mein Leben. Ich kann dir nicht genau sagen, was es war. War es vielleicht eine Erinnerung an die Sonnengrüße von früher? Ich weiß, ich hatte dann mir eine App runtergeladen, wo Yoga-Asanas vorgeführt wurden. Damit habe ich tatsächlich dann angefangen, so ein bisschen zu üben. Aber mir war dann auch gleich wichtig, sehr viel darüber zu lesen. Ich bin intellektuell veranlagt und ich fing dann an, sehr, sehr viel zu lesen über Yoga und hatte einfach Feuer gefangen und war dann fasziniert davon, wie Körper und Geist zusammengeführt werden können in dieser wunderbaren Praxis, sodass es nicht ein reiner Körperkult ist, so wie es eben halt auch im Sport und High Intensity und was weiß ich, was es alles gibt, manchmal leider der Fall ist. Und dass es gleichzeitig auch nicht, was ich oft in der Kirche erlebt habe, eine rein geistige Aktivität ist, wo man sich dann wenig um den Körper kümmert, ihn vernachlässigt. Und hier im Yoga eben beides so zu vereinen, weil Yoga ja natürlich mehr ist als jetzt nur Dehnübungen oder Stärkungsübungen. Im Idealfall verbindet Yoga ja Körper und Geist und die Yoga-Praxis ist getragen durch den bewussten Atem und der Körper, der in Asanas hineingeht, wird dann den Geist in Bereiche lenken, wo wir uns mit dem inneren Licht verbunden wissen. Und das hat sich bei mir dann über die Jahre so entwickelt, natürlich sehr stark beeinflusst von den alten indischen Schriften und auch von neueren Yoga-Meistern. Und auf der Suche begegnet man den richtigen Menschen, so war es auch bei mir. Wenn wir etwas aufrichtigen Herzens suchen, dann ist das wie ein Magnet, der dann die Leute anzieht, die uns weiterbringen können, die uns Türen öffnen. Und das habe ich dann erlebt, wie ich hingezogen wurde an Orte, wo ich einfach meine Praxis vertiefen konnte und weitergeführt worden bin. Und das passiert immer wieder.
Aus dem Suchen wird dann plötzlich das Finden. Und anstatt die Energie darin hinein zu investieren, dass wir doch etwas wollen, geschieht es. Es geschieht für uns und wir spüren eine tiefe Anbindung zum Leben. Und du hast mich mit einer Sache sehr, sehr erinnert, berührt, dass umso mehr Acht ich auf mich ganzheitlich gebe, umso tiefer wird der Sektor in meinem Leben, der gerade im Rampenlicht steht. Und das kann bedeuten, dass ich heute etwas tue, was in 2 Tagen erst präsent wird. Und mit diesem Gedanken, sich selber zu pflegen, ist für mich wieder ein Zurückerinnern, weshalb ich diesen Weg so gehe, wie ich ihn gehe. Denn hey, jeder von uns denkt sich doch ab und zu, ich will doch einfach mal durchatmen. Ich will einfach nur mich vielleicht auch mal ausbrechen lassen, mich einfach fließen lassen und einfach mich hingeben, was auch immer es ist, mit dieser Verbundenheit zu einer alten Emotion. Und damals hat es vielleicht etwas in dir erzeugt, aber wie es heute ausschaut, das kannst du nicht wissen. Deswegen ist ein Überprüfen immer gut, doch komm wieder daran zurück, wo du wirklich energetisiert dein Leben lebst, denn dadurch wirst du tiefer mit dem Göttlichen verbunden sein und deine Worte fließen mehr aus deinem Herzen, du bist präsenter und du kannst auch die Wellen besser stehen, die dich vielleicht vorher sonst einfach umgehauen haben. Und dein Weg, David, hat dich dann tiefer in die Yoga-Philosophie getragen, sodass du dort immer und immer weiter deine Horizonte geöffnet hast, sodass du dann gemerkt hast, ich habe jetzt meine Yoga-Praxis, ich komponiere noch gerne, das Piano ist immer noch sehr präsent, der Flügel. Stopp mal, ich bin ein Bindeglied, warum verbinde ich das Ganze nicht? Wie kam die Vision denn zu dir, dass du gesagt hast, da fehlt was? Ich werde jetzt hier Yoga-Konzerte ins Leben rufen.
Also ich hatte ja die Anekdote erzählt, wie ich meine erste Yogastunde mit dem Klavier gegeben habe, um mit dem in die Yogastunde zu gehen, wo ich mich sicher fühlte, das war die Musik. Und um ein wenig meine Unsicherheit als frischgebackener Yogalehrer zu verstecken. Das war schon eine schöne Erfahrung, aber dann musste ich mir erst dann doch die Routine oder die Erfahrung als Yogalehrer aneignen, dass das wirklich fließt, dass die richtigen Worte kommen, um die Menschen anzuleiten. Aber es war schon für mich sehr klar, dass die Musik, die uns ja in innere Räume führen kann, die uns helfen kann, zu spüren, wo stehe ich gerade. Eine Musik, die kann einen umhauen. Wer hat das nicht schon erfahren, dass ein Musikstück einen mitten ins Herz trifft? Und im Yoga wollen wir ja auch zu uns finden. Menschen, die in eine Yoga-Klasse gehen, gehen vielleicht zuerst dahin, weil sie Rückenschmerzen haben. Aber ganz oft merken sie auch, dass innerlich vielleicht etwas nicht ganz im Lot ist, eine Unruhe da ist, der sie ein Stück weit entkommen wollen und mehr Frieden finden wollen. Und das ist etwas, was Musik und Yoga schon gemeinsam haben. Musik führt uns nach innen, Yoga führt uns nach innen. Und ich habe einfach Freude daran gehabt, dann ab und zu ganz besondere Yogastunden anzuleiten. Das ist dann quasi wie ein Event, wo ich mit dem Klavier die Praxis unterstütze, indem ich anleite und dann zwischendurch in den Asanas ein bisschen Musik spiele oder auch ich habe dann im Laufe der Zeit zu Pranayama-Techniken, also wer jetzt Yoga praktiziert, weiß, es gibt verschiedene Atemtechniken im Yoga, die nennen wir Pranayama. Gibt es aktivierende und beruhigende. Da habe ich gemerkt, dass das auch sich wunderbar unterstützen lässt durch Musik und von Musik oder sogar anleiten lässt. lässt. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein Wunsch von mir ist, die Worte zu reduzieren und die Musik als Yogalehrerin in den Mittelpunkt zu stellen. Dass die Musik den Rhythmus zum Beispiel des Atems vorgibt oder uns hilft, durch die Chakren zu reisen und das zu spüren. Und so verfeinere ich das und erreiche neue Räume, die für mich und vermutlich dann auch für die Menschen, die in meinen Yogastunden sind, neu sind oder vielleicht auch vertraut. Es hat oft etwas mit Erinnern auch zu tun, dass man sich innerlich wieder an etwas erinnert. Und so habe ich diese Yogastunden mit Klavier eben halt ausgebaut und verfeinert. Was dann aber für mich ein Stück weit gefehlt hat, das war der Ausdruck der ganzen Bandbreite dessen, was Musik eben ausdrücken kann. Musik kann ja ganz tiefe Ruhe vermitteln oder eine ganz tiefe Schwermut, Traurigkeit, Melancholie, Verzweiflung. Sie kann aber auch Leidenschaft, Ekstase, höchste Freude oder auch Wut, Hass zum Ausdruck bringen. Und all das habe ich in meinen Kompositionen immer wieder drin gehabt. Also meine Musik, die ich schreibe, die ist sehr vielfältig. Und die konnte ich dann, also meine Kompositionen, die konnte ich natürlich nicht in den Yogastunden spielen, weil jemand, der zum Yoga kommt, will jetzt nicht unbedingt ein ganz leidenschaftliches, schnelles Stück hören oder Virtuosität, ganz schnell gespielte Stücke oder laute Stücke passen nicht so. Und ich habe dann den Wunsch gehabt, die Menschen, die dann durch das Yoga so offen sind, auch als Publikum zu haben, weil die Musik hat ganz, ganz tiefe Botschaften und auch gerade klassische Musik wird oft verkannt, weil man hört irgendeine Melodie, es klingt sehr harmlos oder leicht und man ahnt gar nicht, dass es ein spiritueller Schlüssel ist, dass es eine Tür ist, die uns direkt zum Göttlichen führen kann. Und wenn wir aber Yoga praktiziert haben und die Stille in uns erzeugt haben, sind wir empfänglicher für das Geschenk der Musik. Die Musik der großen Meister, die hat ein Geschenk, die bringt Licht in die Seele hinein. Und durch die Öffnung vom Yoga ist es möglich, die Musik dann anders wahrzunehmen. Und aus diesem Gedanken heraus wuchs dann der Wunsch, ein Konzert mit dem Yoga zu verbinden. Und so kam das Prinzip Yoga-Konzert zustande. Also konkret sieht das dann so aus, dass ich 45 Minuten sanftes Yoga praktiziere. Das mache ich zum Teil auch tatsächlich dann in Konzerthäusern, wo alle eingeladen sind zu kommen, auch Menschen mit überhaupt gar keiner Yoga-Erfahrung. Ich gestalte das dann sehr leicht, vieles im Liegen, einfach nur Konzentration auf den Atem, Dehnübungen. Das begleite ich mit ganz sanfter, meditativer Musik und spüre dann, dass die Menschen mehr bei sich ankommen, in die Ruhe hineinfinden. Und dann am Ende, wenn sie dann in Shavasana angelangt sind, also Shavasana ist die Rückenlage, wo wir die ganze Muskulatur loslassen, den Geist loslassen, dann gehe ich über in den Konzertteil. Ich lade dann die Menschen dazu ein, das Konzert für sich so zu erleben, wie sie es erleben wollen. Kann sein, dass sie weiter liegen wollen. Es kann aber auch sein, dass sie einen Meditationssitz einnehmen. Ich habe auch erlebt, dass Menschen dann Asanas weiter praktizieren oder dass Menschen anfangen, wenn dann etwas lebendigere Stücke kommen, dass sie einfach tanzen wollen und sich ausschütteln. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und ich habe da so viel Freude an diesem Yoga-Konzert, weil sie eben beide Welten so zusammenführen. Also ich würde sagen, sie befruchten sich gegenseitig, weil die meditative Musik am Anfang hilft den Menschen, die Konzentration nach innen zu führen während der Yoga-Praxis, weil das ist oft für Beginnende nicht so leicht, sich auf den Atem zu konzentrieren oder nur auf den Körper. Und wenn dann die Musik das Ganze trägt, ist das schon etwas zugänglicher. Und dann umgekehrt, wenn dann dieser erste Teil zu Ende ist, dann hat das Yoga aber dazu geführt, dass der Geist oder das Herz sehr viel offener und empfänglicher ist für das, was die Musik uns geben möchte. Und dann habe ich dann wirklich diese große Freude, dieses Geschenk, dass Menschen da liegen oder sitzen, die eben ganz, ganz offen sind und ich kann die Musik in ihre Herzen hineinspielen. Und das ist eine ganz wundervolle Erfahrung und deswegen liebe ich dieses Konzept von Yoga-Konzerten so sehr.
So schön, dass du diese zwei Dinge zueinander geführt hast, weil es die Möglichkeit schafft, Brücken zu bauen für die Leute, die klassische Konzerte mehr gewohnt sind. Ist dies vielleicht auch ein kleines Wachschütteln, dass sich alles verändern darf und wir müssen nicht noch die nächsten Jahrhunderte alle uns für diesen Abend besonders schön anziehen und sehr, sehr nobel wirken, um in einem Konzertsaal zu sitzen und um den Ganzen zu lauschen. Ich sage nicht, dass dies nicht so sein darf, aber es ist doch auch schön, das Ganze mal ein bisschen lockerer zu legen und einfach zu wissen, hey, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die probieren sich aus, die wollen Wachstum, die wollen Erweiterung im Bewusstsein und dass du das am Ende mit der Yoga-Praxis kombiniert hast, das finde ich wunderschön, denn auch ich hatte sofort den Impuls, besonders das Shavasana wird bestimmt eine sehr tiefgehende Reise, die ja so oder so schon für so viele Menschen wirklich schwierig fällt, weil Asana gar kein Problem, von A nach B fließen, mich weiterhin mit der Bewegung ablenken von dem, was ist. Eine große Gefahr meiner Perspektive auf die Asana-Praxis und wenn es dann ins Shavasana geht und es ist einfach nur pure Stille, dann kann dies für die ein oder andere Person wirklich zu viel sein. Und zu wissen, hey, da folgt jetzt eine musikalische Begleitung, das öffnet den Raum, auch mal diese Räume der Yoga-Praxis zu besuchen. Und so hast du jetzt hier ein wunderschönes Mittel gefunden, wie du diese Welten miteinander kombinierst und dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön von meiner Seite aus, denn ich selber weiß ganz besonders, wie unterstützend Musik sein kann in unterschiedlichen Lebenslagen und vor allem auch in der Yoga-Praxis, da ja auch viele Yoga-Lehrer und Lehrerinnen mit Musik praktizieren, sodass dies nochmal was ganz Besonderes ist, wenn dies mit einem Flügel begleitet wird. Und so, David, teil doch gerne noch einmal mit uns, was dein großer Wunsch ist mit diesem Weg, den du jetzt gerade gehst. Siehst du diese Vision schon in einem erweiterten Status oder hast du das Gefühl, du gibst das alles ab und es fließt einfach? Wo möchtest du mit den Yoga-Konzerten gerne am Ende stehen? Welche Menschen dürfen da wirklich von dir berührt werden?
Ich würde gerne so viele Menschen berühren, die sich berühren lassen wollen, also so viele wie möglich, weil die Musik und Yoga auch uns eben halt zu uns zurückführen und wir brauchen das. Wir sind in einer Welt, die mit so viel Reibung, so viel Konflikt, mit so viel Schwierigkeit, mit psychischen Leiden, mit körperlichen Leiden, wir sind mit all dem konfrontiert und es sind immer mehr Menschen, die sich auf die Suche machen. Und wenn man anfängt, ein Stück weit bewusster zu leben, ist natürlich auch die Frage, was kann ich dazu beitragen, damit die Welt schöner wird. Und so sind wir alle eingeladen, mit unseren Talenten sie in den Dienst des Göttlichen zu stellen und sich das dann entfalten zu lassen. Und das ist am Ende das, was ich tue. Ich lasse dieses Talent oder die Talente sich entfalten, bin bereit, dafür zu arbeiten. Also alles, was man gut machen möchte, erfordert auch Engagement und Zeit, Übung. Gerade als Musiker kann ich sagen, wenn wir richtig gut Musiker werden wollen, müssen wir richtig gut und viel üben. Dann noch auch eine kleine Sache, die mir dazu einfällt, was auch sehr schön ist. Dadurch, dass ich Yoga praktiziere, ist die Konzentration noch besser geworden. Also das würde ich auch allen Musikern und vielleicht auch Musikerinnen, die vielleicht doch auch zuhören, ans Herz legen. Also eine gute spirituelle Meditationspraxis kann dein Musizieren erheblich unterstützen, weil du ganz anders angebunden bist, deine Konzentration immer schärfer wird. Und wenn wir Musik machen, sind wir vollkommen präsent, müssen komplett da sein und wenn die Stücke vielleicht auch schwieriger sind, technisch sehr anspruchsvoll, muss der Geist ganz klar sein und darin kann Yoga sehr unterstützen. Ich bin jetzt ein bisschen von deiner Frage abgekommen, aber was ich geben möchte und wohin ich möchte, es gibt ein Prinzip der dreifachen Stille, das habe ich in der Musikosophia-Schule gelernt. Das ist eine Schule für bewusstes Musikhören, die eben vermitteln, dass klassische Musik spirituelle Schätze sind und sie helfen dabei, diese Schätze zu heben und Musik eben wirklich zu erfahren und tiefer, viel tiefer zu verstehen, ohne dass man da Theorie lernen muss oder Noten lesen muss. Und ein ganz wichtiges Prinzip, was ich so mitnehme und auch immer vermitteln möchte, das ist das Prinzip der dreifachen Stille. Das bedeutet, wenn du Musik hörst, geh zuerst in die Stille. Konzentriere dich auf deinen Atem, bereite den Boden vor, damit die Musik auch einen wachen Geist und ein offenes Herz antrifft. Und dann, wenn dann die Musik erklingt, das kann auch erst nach 3, 4, 5 Minuten der Stille sein, kommt die zweite Stille. Das heißt, wir hören die Musik in einem Zustand der Stille, das bedeutet in einem Zustand der vollkommenen Präsenz, Geistesgegenwärtigkeit und erfahren so die Musik auch ganz anders. Wir sehen, wir hören die Musik und dann geht es über, wenn der letzte Ton verklungen ist, in die dritte Stille. Das ist dann vielleicht die wertvollste Stille. Das ist die Stille, in der wir ankommen, nachdem wir das Musikstück erfahren haben. Es ist ein bisschen wie Shavasana, wenn wir nach der Praxis einfach angekommen sind und komplett loslassen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Und so ist halt diese dritte Stille ganz, ganz wundervoll. Und im Prinzip, es klingt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber die Aufgabe von Musik ist es, die Stille hörbar zu machen und die Stille erfahrbar zu machen. Wir können eine ganze Mozart-Sinfonie hören und sie ist wundervoll. Sie kann uns in ganz hohe Regionen transportieren und uns zutiefst berühren und erfreuen oder auch Traurigkeit erfahrbar machen, was auch immer gerade die Musik zum Ausdruck bringt. Aber es geht darum, am Ende in dieser Stille, in einem Zustand des Friedens anzukommen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Musik und auch von Yoga, um da wieder die Brücke zu schlagen, dass wir in der Stille immer wieder ankommen. Weil in der Stille können wir uns selbst finden. Und das ist das, was ich mit meinem Wirken vermitteln möchte. Als Komponist, als Pianist und auch als Yogalehrer, der dann auch alles verbindet.
So viele Menschen denken, dass die Stille Leere beinhaltet. Doch die Leere ist voller Potenzial, voller Möglichkeiten, voller Vielfalt. Und so finde ich diese Vision so wunderschön, dass genau dies ein großer Wunsch deines Herzens ist, dass die Menschen sich wieder erlauben, still zu werden und in dieser Stille eine Anbindung finden. Denn in unserer aktuellen modernen Zeit, da sprechen viele Menschen davon, dass es ganz schön hektisch ist und immer von A nach B geht. Und wenn wir selber nicht die Entscheidung treffen, hier mal einen Gang zurückzuschalten, dann wird das niemals im Außen geschehen. Und so reißen wir uns mit dem ganzen Strom mit und der Stress wird immer und immer mehr. Und dann kann es sogar sein, dass es uns schwerer fällt, wieder zurückzukommen zu dem, was wir doch sind, wenn wir geboren sind und als göttliche Wesen hier die Welt betreten. In dieser Zeit dürfen wir einfach sein. Doch unsere Zellen, egal in welchem Alter wir sind, die erinnern sich genau an diesen Zustand zurück. Und vielleicht ist dies auch ein Wunsch der Seele wieder zu erfahren, mit mehr Bewusstsein diesen Zustand zu verkörpern. Lieber David, stell dir hier einmal vor, wir sind gerade auf einer großen Bühne. Ja, vielleicht sind wir sogar in einem wunderschönen Opernhaus und im Publikum, da sitzen ausschließlich Männer. Alle da, weil sie dir lauschen wollen. Welches Musikstück würdest du jetzt mit ihnen teilen?
Ich würde vermutlich Leid teilen. Das ist ein Stück, das ich vor 7, 8 Jahren komponiert habe. Ich weiß nicht mehr genau. Der Titel sagt es schon, Licht. Und ich würde es spielen, damit wir uns alle daran erinnern, dass wir Licht sind, dass wir Licht in uns tragen. Natürlich, wir müssen auch Schattenarbeit leisten. Wir müssen uns umschauen in uns und alles annehmen, was da ist. Aber was am Ende zählt, ist, dass wir dieses göttliche Licht in uns tragen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und das durch eine Praxis, tägliche Praxis, wie auch immer sie aussehen mag, kultivieren, werden wir in der Lage sein, dazu beizutragen, dass diese Welt mehr und mehr Liebe erlebt, die Menschen gütiger und liebevoller miteinander umgehen. Und das ist unsere Aufgabe. Deswegen würde ich Leid spielen und dabei beten, dass wir alle dieses Licht immer wieder finden und daran erinnern und es dann auch durch unser Wirken, durch unsere Worte, durch unsere Gedanken und durch unsere Taten, dass wir dieses Licht in die Welt tragen.
David, danke für deine Musik, danke für diesen Moment, danke für deine Worte, für deine Lebenszeit, für diesen Raum, den wir hier gemeinsam eröffnet haben. Und ich hoffe, dass der Mann da draußen sich durch dieses Gespräch inspiriert fühlt, seinen eigenen Weg so zu gehen, dass er vielleicht auch ebenfalls ein Brückenbauer zweier Welten wird und Dinge miteinander vereint, die so vielleicht es noch gar nicht gegeben hat. Doch sei mutig, und wenn du das Gefühl hast da draußen, ich finde jetzt gerade keinen Weg, mich auszudrücken, lebendig zu sein, erlaube dir, die Stille aufzusuchen. Ich selber kenne das persönlich. Manchmal braucht das ganz schön viel Energieaufwand. Doch was sich in der Stille finden lässt, das sind meistens wunderschöne Momente, wo ich mich selber liebe, wo ich mich selber annehmen kann und auch mit der aktuellen Lebenslage irgendwo einfacher zurechtkomme. Und so, lieber Mann, erlaube dir, authentisch zu sein, erlaube dir, ganz du selbst zu sein. David, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch mit dir. Mach's gut.
Ich danke dir, lieber Robin. Es war eine große Freude, mich mit dir zu unterhalten. Danke für dein Zuhören. Alles Liebe.
Und wenn dir das Gespräch mit David gefallen hat, dann teile es doch gerne mit deinen Freunden, um ihnen zu zeigen, wie schön es ist, wenn wir etwas Neues kreieren. Aus Perspektiven, die vielleicht vorher so noch gar nicht zueinander gefunden haben, um zu symbolisieren, dass es Veränderung ist, lebendig zu sein. Und falls du es noch nicht getan hast und den Awakening Man Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du dies tun, indem du den Kanal abonnierst oder sogar eine Bewertung schreibst.